Wir müssen noch ein bisschen McKinsey dissen, aber die sind einfach für viel Blödsinn verantwortlich.
Und das Problem ist ja, oder der Denkfehler dabei ist ja, die Basis ist ja die, die den Kundenkontakt haben.
Richtig. Die müssten eigentlich die Macht haben. Und da kommen wir natürlich, und da bilden sich ja so Explosionen, ne? Weil wir natürlich sagen, also viel blöder geht's auch nimmer, weil wenn du das tatsächlich, also wenn du so verstrahlt bist, dass du darauf eingehst, dann begibst du dich ja im Volldampf mit Rieseninvestitionen in die Austauschbarkeit.
Ein Glück, dass wir das jetzt besprochen haben. Ja, jetzt wäre ich schon wieder als Alkoholiker hier hingestellt.
Das ist ja eine Sendung für Praktiker, finde ich. Ja.
Brand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Summer Edition Brand Trust Live vom wunderschönen Seeufer aus. Und heute sprechen der liebe Klaus und ich über ein Thema, was du mitgebracht hast, Klaus. Und zwar Horizontalität versus Vertikalität.
Ich dachte, ich mache mal einen Burner für die Reichweite.
Bevor wir das mal erstmal sauber definieren, das darfst du gleich machen, habe ich eine ketzerische Frage zu Beginn. Und zwar, muss Marke immer Diktat sein oder ist es ein ko-kreativer Prozess mit dem Kunden?
Diktat.
Da müssen wir später noch nicht das Knie. Ich sehe es nämlich anders, aber gut. Jetzt erzähl mal, was ist Horizontalität, Vertikalität? Warum hat dich das Thema beschäftigt? Warum sprechen wir darüber heute?
Es geht darum, dass sich in den letzten Jahren der Markenbegriff ja massiv erweitert hat. So in der Anfangszeit auch vom Brand Trust hat er sich noch sehr auf die Marketing-Ps, 4 Ps, ich erkläre es jetzt bewusst nicht, Basiswissen ist eine Fachhörerschaft, fokussiert. Und er hat sich dann immer mehr erweitert, bis dann irgendwann die Kundenreisen aufgetaucht sind, die ja mehr oder weniger ja, in unendlicher Form definierbar und gestaltbar sind. Und dadurch ist eine enorme Horizontalität, Kundenreisen ist immer horizontal entstanden. Und wir alle wissen, Kundenreisen funktionieren dann besonders gut, wenn sie nahtlos sind, wenn sie widerspruchslos sind, wenn sie wirklich ein definiertes Erlebnis erzeugen. Und was dagegen steht, ist die Vertikalität in Form von Unternehmensabteilungen. Und die sind ja bekanntlich vertikal organisiert, in ausufernder Form gern mal auch als Silos, die sich dann gegenseitig abschotten. Und jetzt hast du eigentlich den Konflikt. Ja? Du hast horizontale Kundenreisen, die idealerweise eben widerspruchsfrei sein sollten und auf ein definiertes Markenerlebnis hinführen. Und du hast dazwischen vertikale Silos und die musst du durchbrechen. Und jetzt haben wir eigentlich die Kernherausforderungen auf dem Tisch.
Am besten spricht man dann noch von Schnittstellen.
Die gemanagt werden müssen und da gibt es ja ganze Organisationen. Also wir haben einen Kunden, einen großen Carrier, der sagt auch, wir wollen also unser Kundenerlebnis und das war alles klar. Also die haben ein tolles Erlebnis, die wissen, wie sie sich differenzieren, die wissen auch, wie sie es erzeugen, aber auf dieser Reise haben die einfach 12 Abteilungen. Also da spielt natürlich Marketing eine Rolle, da spielt Vertrieb eine Rolle, da spielt die Operations-Abteilung eine Rolle, da spielt der After-Sales-Service eine Rolle, die Online-Abteilung eine Rolle und. 12 Abteilungen, die für dieses Kundenerlebnis zuständig sind. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Marken zerstören sich immer von innen. Die lassen gar nicht erst zu, dass man auch nur halbwegs ein überdurchschnittliches Erlebnis. Also in manchen Spitzen schon, ne? Wenn du, kennen wir ja alle, ne? Wenn du besonders gute Werbekampagne gesehen hast, also Marketing hat einen super Job gemacht, dann wird halt auch hoffnungslos dann overpromised und dann kommst du an Schalter und da oder die Online-Strecke und da bricht es dann ab, weil die auch noch nie was davon gehört haben und teilweise auch politisch auch nicht wollen.
Und wie übertrage ich es dann auf meine Geschäftsstruktur? Also wenn ich jetzt so einen Konzern leite mit 12, gibt ja auch manche mit noch mehr Abteilungen, die sind richtig schön durchorganisiert mit ihren eigenen Geschäftsbereichsleitern und 10 Hierarchieebenen und die Basis kennt sich dann nicht mehr. Was mache ich dann jetzt?
Naja, es fängt wie so oft, diskutieren wir oft hier erstmal wieder bei der Haltung an und dem daraus resultierenden Willen. Und dann gibt es ja dieses herrliche Buzzword, ne? Da kriegst du jetzt wahrscheinlich gleich Pickel, wenn ich sage, Kundenzentrierung. Das ist ja nicht schlecht. Ja, weil genau darum geht es ja. Ne? Sprich, um den Kunden herum dich organisieren. Das wäre im Grunde die Aufgabe. Aber was ich hier erzähle, ist ja alles nichts Neues. Es dramatisiert sich halt, weil du musst halt schauen, wo du jetzt noch Unterschied markierst. Ne? Im Kernprodukt machst du den Unterschied nicht mehr. Ne? Luxusautomobil, toll, bequem, Komfort, Stereoanlage, Internet, alles da. Das ist alles gleich. Wir sagen oft, ne, Marke ist die Ansammlung und Bündelung von Nebensächlichkeiten und Details. Und jetzt ist die Zeit der Details, ja, diese Kundenreise perfekt zu organisieren. Eben genau dann, wenn solche Wahrheitspunkte hochkommen. Und wenn du das mit der Kundenzentrierung wirklich, wirklich ernst nimmst, müsstest du deine Abteilungen eigentlich komplett auflösen. Weil Abteilung heißt ja abteilen. Ja, und wir wollen sie ja eigentlich zusammenschnüren, dass alle ein Interesse dran haben, so ein herausragendes Kundenerlebnis zu machen. Das fängt natürlich bei den KPIs an. Weißt du, wenn du eine Abteilung, ist ja auch so eine, müssen noch ein bisschen McKinsey dissen, aber die sind einfach für viel Blödsinn verantwortlich, wenn du natürlich aus Cost-Centers Profit-Centers machst. Ne? Das ist ja so ein McKinsey-Gerät. Das heißt, wenn auch Abteilungen, die weiter weg sind, ja, zu Profit-Centern umgewandelt werden, dann schauen die natürlich, dass sie Profit machen. Also das fängt schon bei den richtigen Messgrößen an. Ja. Oder wenn du börsennotiert bist, ne, dann geht alles um Aktienkurs. Ne. Da spielen natürlich andere Abteilungen die große Geige und der Rest muss halt spuren. Und dann hast du genau diese ungemanagten Schnittstellen, die zu diesen ganzen Negativerlebnissen führen.
Also jetzt machen wir es mal konkret und als Utopie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine GKV habe, und ich habe
da erklären, was eine GKV
eine,
ist. Das
gesetzliche
ist geiles Zeug.
Krankenversicherung.
Ja, genau.
Also nehmen wir mal einen hochregulierten Markt, ne? Weil in freien, dynamischen Märkten ist ja immer leichter. Wo ich sehr viele gewachsene Strukturen habe, einen sehr dichten Leistungsvergleich im Wettbewerb, also auch da sehr wenig Unterschied machen kann. Und dann habe ich gewachsene Strukturen von, ich habe den Geschäftsbereich Versorgung, Prävention, Markt und so weiter, die jetzt alle, ne, vertikal organisiert sind. Jetzt sagst du, okay, Schritt 1, wir brauchen mal eine übergeordnete KPI, auf die idealerweise die Abteilungen gemeinsam hinwirken können, die irgendwas mit Kundenzentrierung zu tun hat.
NPS zum Beispiel, ist NPS ja jetzt nichts Neues. Ne?
Ja.
Kann man, gibt auch andere, ne, aber NPS ist ja relativ bekannt. Und das heißt, wenn auch die Abteilungen, die ganz hinten sitzen, also ganz weit weg vom Kunden, wenn die trotzdem es spüren, wenn da vorne der NPS funktioniert oder nicht funktioniert.
Wenn die den Erfolg auch mitkriegen, rückwärts.
Ja, spüren meine ich auch positiv. Ne? Wenn es funktioniert, dass in irgendeiner Form auch bonifiziert werden. Genauso auch malifiziert, wenn es nicht funktioniert. Aber wenn man darüber halt nur noch in Prozessen denkt und in Fehlerfreiheit und komplett den Kunden vergisst und die Menschen an der Kundenfront, die Gesichter der Marke so einengt in ihren Entscheidungsmöglichkeiten, dass sie auch gar nichts mehr machen können. Du kennst diese hilflosen Callcenter-Agents, ne, die gar nichts machen können, wo du fragst, ja, warum sitzt du da überhaupt, wenn du nicht ermächtigt bist, jetzt mal ein Problem zu lösen. Es gibt auch ein paar wenige Positivbeispiele. Ja, es gibt ja, ich glaube, es ist Ritz-Carlton, die Hotelkette, die den Rezeptionisten ermächtigt, bis zu $1,000 in eigenen Ermessen zu entscheiden, wenn der Gast auscheckt und auf die Frage, wie war ihr Aufenthalt, danach, das interessiert den ja nicht, was du sagst, ne? Normal. In Amerika interessiert es den sehr wohl. Wenn du sagst, ja, sie haben mir da irgendwas abgebucht, was ich gar nicht getrunken habe oder die Spa-Massage war nicht gut oder was auch immer, dann kann der bis zu $1,000 ohne Rücksprache für Kundenzufriedenheit sorgen. Und das finde ich ein sehr plakatives Beispiel. Ich meine, jetzt, ich weiß, einigen graut es jetzt, das Hochrechnen und, na ja, Gott, das geht ja gar nicht, kostet es eine Million. Wenn ihr so schlecht seid, dann kostet es euch eine Million. Ja, also da ist schon wieder dieses Misstrauen den eigenen Mitarbeitern gegenüber, die ja an der Kundenschnittstelle arbeiten, wird da deutlich. Aber das ist ein schönes Beispiel. Also es hat viel mit Ermächtigung zu tun und es hat viel eben mit einer ganz wichtig gemeinsamen Erfolgsmessgröße zu tun, die nicht abstrakt ist wie Börsenkurs, sondern die konkret und vor allen Dingen ursächlich ist. Nicht nur Börsenkurs ist eine Wirkung, der ursächlich ist. Und dann wird es in die richtige Richtung gehen.
Ich finde Ermächtigung schön. Ich würde es gerne nochmal anders erklären. Nur in einem anderen Wording ist es ja ein Subsidiaritätsprinzip. Also ich nutze das Wissen an der Basis. Und in klassisch vertikalen Strukturen habe ich immer diese Top-Down-Entscheidungen. An der Basis wird nur ausagiert und oben wird entschieden, was wir wie machen.
Und du kennst dann die Basis, die dann sagt, ja, ich habe das schon häufiger vorgebracht, aber das interessiert ja den Vorstand nicht. Und das stimmt auch.
Und das Problem ist ja, oder der Denkfehler dabei ist ja, die Basis ist ja die, die den Kundenkontakt haben.
Richtig. Die müssten eigentlich die Macht haben.
Also
die müssten dem Vorstand sagen, der in der Regel keinen Kundenkontakt hat, was Phase ist.
Jetzt würde mir der Vorstand sagen, ja, aber Schalina, wir haben ja das strategische Wissen, die Basis, die können ja nur kleinteilig denken.
Strategisches Wissen ist aber nur Rahmenwissen. Es ist kein operatives Wissen, es ist kein Fall-zu-Fall-Wissen, es ist Rahmenwissen. Und das ist auch ihr Job, den Rahmen zu setzen. Aber nicht ins eben Subsidiarität, nicht ins Kundengeschäft rein zu regieren.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie eng setze ich denn den Rahmen? Weil wenn ich jetzt mal in dieser Reise entlang gehe, wir haben jetzt eine gemeinsame KPI erschaffen. Wir haben jetzt bonifiziert anhand dieser KPI bis in jede Abteilung. Also jetzt schaffen wir es schon mal idealerweise, dass alle in die gleiche Richtung schwimmen, am gleichen Strang ziehen. Wie schaffe ich jetzt, dass wir ein einheitliches Kundenerlebnis machen? Also nicht überall einfach nur gut, sondern spezifisch.
Ja, jetzt sind wir natürlich wieder bei einem Kernproblem, bei den Kundenreisen. Wie sind Kundenreisen entstanden? Sie gingen über die Online-Strecken, weil plötzlich hatte man über Online, E-Commerce etc., man hatte plötzlich alles in einer Hand. Also man hatte die Website, man hatte den Verkaufskanal, man hatte die Social Media, man hatte die E-Commerce-Strecke, man hat die Abwicklung, man hat das Fulfillment, also man hat alles quasi, den größten Teil, jetzt Rechnungswesen nicht, aber den größten Teil der Kundenreise plötzlich, war ja früher alles unterteilt an verschiedenen Stellen, in einer Hand. Und so entstanden überhaupt Kundenreisen, dass man sagte, wir wollen jetzt online-mäßig eine Kundenreise. Und dann gibt's schlaue Bücher und Studien und Berater, die dann sagen, also eine optimale Online-Kundenreise, die muss einfach sein, die darf den Kunden nicht überfordern. Die sehen das ja, wann abgebrochen wird, ne? Dann schauen die, dass die über die Hürden drüber kommen. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die sich aus der Online-Praxis, E-Commerce-Praxis entwickelt haben. Und dann kommen eben Berater und sagen, also so muss jetzt jede Reise sein, nach diesen Kriterien. Und da kommen wir natürlich, und da bilden sich ja so Explosionen, ne? Weil wir natürlich sagen, also viel blöder geht's auch nimmer, weil wenn du das tatsächlich, also wenn du so verstrahlt bist, dass du darauf eingehst, dann begibst du dich ja im Volldampf mit Rieseninvestitionen in die Austauschbarkeit. Ich will nicht sagen, dass Einfachheit und diese Dinge, die ich gerade aufgesetzt habe, Schnelligkeit, unkompliziert, dass es unwichtig ist, überhaupt nicht, liebe Online-Berater, aber es ist halt komplett unspezifisch. Wir nennen sowas Muss-Faktoren. Das heißt, du musst es erfüllen. So läuft nun mal das Spiel. Und das wird von Amazon gemacht. Also müssen halt alle, und damit verdienen die ja alle Geld, die müssen Amazon nachahmen, so gut wie es irgendwie geht. So. Aber dann bist du, wenn du es optimal gemacht hast, bist du halt der kleine, regionale, erfolglose Amazon. So, was soll dir das bringen? Also, insofern, das sind Muss-Faktoren, die musst du machen, sonst spielst du nicht mit. Die Frage ist nur, wie macht man einen Unterschied? Und das sind eben die Charakteristika, die in einer Marke drinstecken. Das sind ihre Werte, das sind ihre Ambitionen, das sind ihre stilistischen Elemente etc. Und das sind die spezifischen Elemente. Und jetzt müssen diese, ich sag mal, strategischen Eckfaktoren halt in Handlungen übersetzt werden, ne? Also wenn ich einen Markenkernwert habe, der beispielsweise nahbar ist, dann muss ich halt, logisch liegt auf der Hand, dort, wo die Kunden ein direktes Auftreffen haben, muss ich halt Nahbarkeit spielen. Und das muss dann auch ein Bewertungskriterium sein. So, und das deutsche Problem ist, dass wir natürlich, wenn wir sowas verstanden haben, dann machen wir es überperfekt. Ja, und dann machen wir Fragebögen und Bewertungskriterien, dann haben wir 20. Nur 20 sind nicht managebar und deshalb sagen wir, reduziere das Ganze auf maximal 4-5. Das kann man managen. Ja, dann ist nicht alles, das wissen wir auch, aber 80% kriegt man damit gut hin. Und dann hättest du, stell dir das mal vor, wenn alle Marken es schaffen würden, 80% die konformes Kundenerlebnis hinzukriegen, wäre die Welt schon eine andere. Und deshalb plädieren wir dafür, die Kundenreisen eben nicht nur mit Standards, mit den Muss-Faktoren zu versehen, sondern eben auch, wie wir es nennen, mit den Wow-Faktoren, die eben die Spezifika einer jeweiligen Marke da reinfließen lassen und damit natürlich durch jede Kundenreise für Unterscheidbarkeit sorgen, für Wiedererkennbarkeit sorgen, auch für eine Einladung sorgen, sich mit der Marke zu assoziieren, bis hin zum Fan. All das wird dann möglich. Ignorierst es, begibst du dich in die Austauschbarkeit.
Und da möchte ich gerne noch ergänzen, wenn du von diesen Abfragen sprichst, diesen Fragebögen, die auch intelligent zu machen und nicht 1:1 Abfragen zu machen. Also wenn ich einen Markenkernwert habe von Nahbarkeit, nicht danach zu fragen, wären Sie bereit für eine Bewertung von diesem Gespräch? Ja. War der Kundendienstmitarbeiter nahbar? Ja.
Ja, also so, passiert leider allzu
diese
oft.
Diese unintelligenten Abfragen, die machen mich wahnsinnig. Das muss ich dann natürlich übersetzen. Wodurch wird denn Nahbarkeit spürbar? Du kannst meinetwegen fragen, hat er Ihnen gut zugehört? Das ist was, das kann ich beantworten. War der nahbar oder nicht? Was soll ich denn da sagen?
Ist auf Sie eingegangen.
Ja.
Da brauchst du halt 2-3 Fragen, die das so ein bisschen umschreiben.
Genau, die das gut einfangen.
Ja, aber kann ich nur, hast du völlig recht, da wird so viel Blödsinn produziert. Weil man sich einfach keine Mühe gibt, weil auch letztendlich von den Handelnden jetzt da gar kein inneres Commitment da ist. Also man nimmt das gar nicht ernst. Ja? Das ist immer wieder, da ist man in so einem Prozessding, das will man erledigen und zwar gut, aber hat darüber vergessen, sich Gedanken zu machen, worum es in Wirklichkeit geht. Und jetzt muss man natürlich sehen, wir holzen jetzt hier ein bisschen rum, aber das tun wir auch deshalb, weil wir damit zeigen wollen, wenn das jemand mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und entsprechend umsetzt, dann entstehen natürlich auch die großen Unterschiede. Dann können auch kleine GKVs, um jetzt zu deinem Beispiel zurückzukommen, die großen überholen. Nur die großen überholst du nicht, indem du versuchst, das, in dem die gut sind, ja, zu kopieren, sondern das tust du, indem du das, in dem du gut bist, immer wieder selbstähnlich reproduzierst. So bilden sich Marken. Und man muss die Welt nicht neu erfinden und man muss jetzt nicht irgendwie Rocket Science betreiben, sondern man muss sich ein Bewusstsein entwickeln, was kann ich gut, und dann diesen unbedingten Willen, das eben auch in einer gut gemanagten Kundenreise stattfinden zu lassen. Und dann wirst du zu einem horizontalen Unternehmen. Tust du es nicht, bleibst du in deiner Vertikalität, in deinen Silos stecken, die mehr gegeneinander arbeiten, die unnötige Kosten produzieren und wo es am Ende genau an dieser Magie fehlt, die diese Anziehungskraft auslösen, die Marken haben.
Und wenn jetzt alle sagen, oh, das kostet zu viel Geld, diese Magie, die kann ja auch in so 1% Optionen, Verbesserungen oft schon stattfinden, die im Zweifel mal gar keinen Zusatzinvest benötigen und vielleicht ein bisschen Effizienzverlust hier und da bedeuten oder Schnelligkeitsverlust, der aber auch nur vermeintlich da wäre. Zum Beispiel Supermarktkasse Holland, hatten wir auch schon mal als Beispiel, glaube ich, sogar im Podcast. Die haben sich auch überlegt, wie können wir eigentlich einen Unterschied machen zu den Großen, zu den Discountern. Preislich wird es nicht sein und wir werden auch nicht das größere, genau, Sortiment haben. Wir werden auch nicht das regionalere Sortiment haben, weil wir sind dann doch noch Mittelschicht. Also was machen wir jetzt? Und die haben sich dann auch so eine 1%-Methode oder Idee rausgenommen, zu sagen, okay, bei uns an der Supermarktkasse nehmen sich die Leute Zeit.
Es gibt eine Kasse.
Eine Kasse.
Da ist jemand zum Ratschen.
Genau, wo du nicht gehetzt bist, wo du ganz in Ruhe einkaufen kannst und wo die dann mit dir auch Konversationen machen. Super, trifft auf den
Soziokulturtrend.
Alterseinsamkeit, also hat eine total große Relevanz. Da sind wir wieder bei Lebensknappheiten, auf die man dann eingehen sollte. Also das natürlich intelligent machen. Aber erstmal kostet dich das gar nichts.
Kein
Zusatzinvest.
Natürlich, sagt er, Moment, aber was redet da die Schröter? Ne, wenn da Nachbarschaftstalk, wenn die Rentnerin ihre 5 Kleinpackungen da einkauft, Nachbarschaftstalk stattfindet, was das zeitlich kostet im Vergleich zum Umsatz, den ich mache, das lohnt sich nicht. Kommt sofort, da kommt der Kostenrechner, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wenn dann alle Rentner sich an der Kasse anstellen, ne, weil die haben Zeit, ne? Und das Ratschen ist wichtig, also diese sozialen Verknüpfungen und Verbindungen. Gibt es ja auch die Studien, die sagen, dass das, oder die erweisen, dass das dann für die Lebensdauer ja der stärkste Trigger ist. Da dreht der Kostenrechner natürlich am Rad. Aber das Problem ist, eine Marke kannst du nicht führen und bilden ausschließlich mit einer Kostenrechnung. Wenn du eine tolle Frau an der Bar siehst und denkst, Mensch, mit der will ich jetzt ins Gespräch kommen, du weißt ja nicht, ob es klappt. Ja? Das heißt, es kann auch kostenrechnungstechnisch total verschissen laufen. Ja? Und wenn halt alles gut ist, ja, dann hast du einen schönen Abend mit der Frau. Aber wenn du da gleich hockst, ja, und rechnest, ne, wie ist das Risikoprofil, soll ich, probiere ich oder nicht, wie ist mein Muster, wie waren die vergangenen Versuche in der gleichen Bar, wie war das Wetter, wie war die Temperatur, wer war der Barkeeper? Dann brauchst du gar nicht anfangen. Ne? Also ein gewisser Mut zur Magie, der ist schon auch notwendig.
Mut plus, das muss ich schon noch kurz einordnen.
Ja, du bist erstens, ja, die Frau, stimmt. Es kommt jedes Mal, was ich gesagt habe.
Nein, gar nicht auf diesem Barbeispiel, sondern du hast ja auch die anderen Kassen, wo du ganz normal einkaufen kannst. Das heißt, so immanent ist der Effekt jetzt nicht. Und du musst es ja gegen Opportunitätskosten rechnen und nicht gegen Status Quo. Also wenn ich sage, ich sehe in meinem LEH oder was auch immer einen Abwärtstrend, ich sehe, dass mir alle abwandern zu dem Discounter nebenan, dann interpoliere, prognostiziere ich mal diesen Abwärtstrend und dann rechne ich dagegen diese Maßnahme. Ich glaube, das ist dieser Generalfehler, als Kleiner zu versuchen, das Spiel der Großen zu spielen. Und das sehen wir ja so oft. Und dann zu sagen, ich habe einen kleineren Budgettopf, aber ich sponsor auch da, wo die sponsoren. Ich gebe auch da Werbung aus, wo die werben. Und ich versuche auch auf den ganzen Kanälen vertreten zu sein, wo die vertreten sind. Ist genau der falsche Ansatz. Leider omnipräsent.
Muss man an der Stelle wieder sagen. Aber eben zurück, Horizontalität. Vertikalität. Also das Ziel ist es, zu einem horizontalen Unternehmen zu werden. Das heißt, entlang der Kundenreise mit dem Ziel, das Kundenerlebnis so exzellent und so spezifisch wie möglich zu machen. Okay. Und dann kannst du nichts falsch machen.
Ich bleibe jetzt trotzdem auf dem Punkt. Ja. Welche Abteilungen habe ich denn dann? Also wie strukturiere ich denn jetzt mein Unternehmen?
Ja, auch hier wieder. Es beginnt bei der Segmentierung, dass du überhaupt mal weißt, also für welche Kunden fühle ich mich jetzt eigentlich zuständig. Im Kern, man muss nicht alles abdecken, das ist auch wieder so ein Fehler, macht mir mal riesige Zielgruppen, wer sind ihre Kunden? Ja, alle zwischen 14 und 64, die bankfähig sind. Ja, sage ich, danke. Ja, also indem du den Mut auch wieder hast zu sagen, ich pick mir jetzt maximal 3 bitte, maximal 3 raus, Segmente, die auf die ich mich konzentriere. Ein Rentner im Supermarkt, auf der Spalt muss ich anders als im Berufstätigen, der gehetzt am Abend, ne, der will keinen Ratsch haben, oder den Teenager, der halt auf dem Weg von der Schule nach Hause noch was mitnimmt. Also, und da mache ich eben 3 passende Kundenreise, da ist 60-70% wahrscheinlich eh das Gleiche, aber ein paar Unterschiede gibt es und die betone ich dann auch. Im Endeffekt, wenn man es jetzt mal hardcore vom Ende her denken will, für diese 3 Kundenreisen, 3 Bereiche gründen, in denen eben auch alle, die da mitwirken, Produkt, Fulfillment, Rechnungswesen, integrieren und sagen, okay, und du bist jetzt der, der die Rechnung für die Teenager schreibt, du bist der, der die Rechnung für die Rentner schreibt. Und dann wirst du mal sehen, wie schnell sich da eine Spezifik ergibt und wie gehoben das Erlebnis ist. Weil natürlich, wenn du es gut machst und sich alle einem KPI, einem Ziel verpflichtet fühlen etc., bonifiziert, malifiziert werden, dann werden natürlich auch alle darüber nachdenken, wie kann ich jetzt dem Rentner das beste Erlebnis bieten. Und jetzt glaub mir, und das weiß ich, wenn du alle zusammenspannst, alle in all ihrer Unterschiedlichkeit, Diversität, das ist ganz wichtig, ja, die Angelernten, die Azubis bis hin zu den studierten, promovierten Topmanagern, wenn du die alle in eine gemeinsame Kundenreise auf ein Kundensegment oder auf einen Anlass oder wie du es immer differenzieren willst, einspannst, dann werden da geniale Lösungen rauskommen. Du gehst davon aus, dass ich es nicht kenne?
Doch. Das ist eine Schätzfrage.
Dann kommentiere ich's. Wie viele Leute führt der NVIDIA-CEO auf seiner ersten Hierarchieebene? Witzig, ich habe jetzt sein Buch bestellt und ich habe es blöderweise noch nicht angefangen zu lesen. Das könnte ich wahrscheinlich beantworten. Knallhart, wie ich bin. Der Jensen heißt er, ne? Glaube ich. Also ich tippe jetzt mal extrem, ja? 5.
60.
60. Das wäre das andere Extrem gewesen. Also gut, warum 60?
60, also der...
60 führt der.
Ja, und zwar alle in einem Meeting, in einem Town Hall, alle zusammen. Und führt keine One-on-Ones, zumindest erzählt er das in Interviews so, sondern führt die alle über diese Town Halls. Sehr effizient und sehr schnell. Und dort werden dann noch Einzelsachen besprochen. Und das Reasoning, was er gibt, ist, dass du natürlich von jedem lernen kannst. Von jedem Fehler, den jemand anders gemacht hat, der wird dann da prominent sichtbar und dann unterhalten die sich darüber und er kann es direkt feedbacken und die anderen können es direkt feedbacken, reingehen. Das ist natürlich ein bisschen sozialer Druck immer natürlich. Aber der frühstückt das ab. Also ganz, ganz, ganz flache Hierarchie. Ja, da gibt es dann nicht 100.000 Ebenen drunter und die 60 sind auch sehr ermächtigt, aber er verteilt 60 direkt.
Aber ist das führend? Stelle ich jetzt trotzdem so mal...
Ich glaube, es ist auf jeden Fall führend im Sinne von Management. Ob es Leadership ist, können wir jetzt diskutieren. Aber ich glaube, darum geht es an der Stelle auch gar nicht. Sondern es geht an der Stelle darum, wie schaffe ich es, diese Silo-Bildung, ne, zu minimieren. Und ich fand den Gedanken schon spannend zu sagen, ich sitze auch in diesen Meetings drin, wo eben dann über Rechnungswesen, über Logistik, einfach das Zentrale, da geht es ja nur um die zentralen Probleme. Diskussion, Lösung innerhalb von Minuten.
Stimmt, also ja, stimmt. Insofern passt ja gut ins Thema. Horizontalität kriegst du ohne One-on-Ones besser ins Unternehmen, weil keiner kann sagen, betrifft mich nicht, ich habe davon nichts gewusst. One-on-One, gute Konklusion eigentlich. One-on-One fördert Silo, mal hart gesprochen jetzt, ne? Und Town Hall fördert Horizontalität. Müssen wir drüber nachdenken, aber hört sich nach einem praktischen Tipp an, ja. Jetzt finde ich es dann langsam doch gut. War ich noch in der Silo-Welt zu sehr, ne, mit den 5. Hast mir erwischt.
Und das letzte Thema, was wir noch besprechen wollten, da muss ich jetzt zurückkommen auf unsere Stanley Cup-Folge.
Ich erinnere mich, ja, selbstverständlich, seitdem sehe ich nur Stanley Cups.
Du hast ja eingangs gesagt, Marc ist immer Diktat. Und
wusstest du, dass ein Stanley Cup wunderbar 033 Tegernseher Helles reinpasst? Deckel drauf, Strohhalm rein. Fertig ist der Stanley Cup.
Ein Glück, dass wir das jetzt besprochen haben. Ja, jetzt wäre ich schon wieder als Alkoholiker hier hingestellt.
Ist ja eine Sendung für Praktiker, finde ich. Ja.
Also was ich sagen wollte. Ich glaube, dass sich in einigen Fällen schon der Zeitgeist so ein bisschen ändert, dass du, also der Frank hat mich auch drauf gebracht, der hat gemeint, du kannst doch gar nicht so sehr das durchmanagen, dass der Kunde genau dieses Bild im Kopf bekommt, was du dir vorstellst, was er haben soll von deiner Marke. Sondern ein wunderbares Beispiel, Stanley Cup, die wollten sich positionieren als der Outdoor-Drink für Thermoskanne für den Jäger und den Mann, der sich als Mann fühlen will. Und wer kauft jetzt Frauen, die sich damit in allen Farben schmücken? Und das wurde zum Lifestyle-Produkt in der Schickimicki-Szene.
Ich habe in einem meiner Bücher geschrieben, wenn ich eine Frau verführen will und mir überlege, welche Blumen schenke ich ihr denn? Und frag sie vorher, welche Blumen hättest du denn gerne? Das würde ein Marktforscher machen, das würde ein Marketingmann ohne Eier machen. Und dann sagt die, ja, ich mag gern gelbe Tulpen. Ja, und dann stehe ich am nächsten Abend da mit gelben Tulpen. Ja, was hat das denn mit Verführung zu tun? Das ist pures Fulfillment, da bin ich Logistiker. Und deshalb, es braucht einen Willen, ne, Marc ist ausgedrückter Wille. Und es muss, ich sage es bewusst, in einer gewissen Form, Grüße an Frank, auch eine Diktatur sein, also ein Diktat. Was natürlich dazu gehört, ist der Feedback-Kanal. Natürlich musst du ein Sensorium, ein Gefühl haben, wohin der weht, wie sich die Dinge ändern, was hochkommt, welche Nährböden, was unsere Freunde in Holland machen. Der Kontext, in dem wir leben, beeinflusst unsere Kaufentscheidungen ja mehr als Erziehung und Überzeugungen und Ähnliches. Und dafür musst du natürlich ein Sensorium entwickeln. Aber ich sag's dir jetzt mal, jeder gute Diktator hält sich auch lange an der Macht, wenn er jetzt nicht ständig und immer ignorant und gegen sein Volk arbeitet, sondern da gehört, das will ich damit als Versöhnungsangebot bringen, auch Interaktion dazu und Einfühlungsvermögen. Aber wenn du so hart fragst, im Grunde ist es Diktat, da muss jemand was vorhaben. Und wir lieben das, wenn wir spüren, ob das ein Politiker ist oder eben eine Marke oder ein Unternehmen, die haben was vor. Damit wollen wir uns assoziieren.
Ich sag dir jetzt, was wir noch mehr lieben. Also ich bleib mal bei deiner Metapher, wie fragt man eine Frau oder wie bittet man eine Frau um ein Date? Da habe ich ein bisschen Kompetenz.
Dann hau mal raus. Dann.
So, und jetzt, wenn ich deinem Diktat folgen würde, dann wäre das für mich Vorstellung, eine Szene in der Bar. Der Mann kommt zu mir und sagt, Charlina, Freitagabend 19 Uhr, Italiener, du und ich. Ich hole dich um 17.30 Uhr ab. Da würde ich sagen, aha. Und würde ein bisschen lachen. So, jetzt kommt die Erfolgsformel, wie man eine Frau zum Date ausfragt.
Jetzt, Achtung, ab jetzt ist Bezahl.
Intention, Plan, Options. Ich würde gern mit dir ausgehen. Freitagabend 20 Uhr, ich hole dich um 19 Uhr ab. Ich habe einen Tisch beim Italiener, beim Franzosen und beim Asiaten reserviert. Du suchst aus. Und dann hast du deinen Feedback-Kanal.
Ja, besser kann man es jetzt eigentlich nicht auf den Punkt bringen, ne? Da ist ein Stück Diktat drin, ne? Ausgedrückter Wille. Das ist ja auch das Schöne. Das ja. Für, der, du weißt, der ja. Bemüht sich jetzt um mich, ne?
Ja, der hat
also
was
vor. Im One-to-One, aber es ja. Gilt natürlich für Massengeschäft ganz genau so. Und dann eben genau dieses Empathie, du hast jetzt Options genannt, finde ich fantastisch. Und ich glaube, das ist am Ende das Richtige. Aber ohne Wille auch keine Options, von daher.
Intention. Damit beginnt's. Wunderbar.
Dann haben wir jetzt auch noch so ein bisschen Lebenshilfe eigentlich, ja, ne? Für einsame Markenexperten.
Für unsere Zielgruppe. Okay. Adieu.
Brand Trust Live.
Sir Zeppelin, wollen wir eine Pause machen? Schau hoch.
Oh.
Hier in Friedrichshafen sind zwei Zeppeline stationiert, die jeweils 20
das
Leute
um den See schippern. Das ist für mich immer so antik, oder? Das ist so aus einer anderen Welt.
Könnte ich auch eine lange Geschichte zu erzählen.